DJ Kanzel Podcast. Willkommen in der DJ Kanzel, dem Podcast für Disc-Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Heute geht es in der DJ-Kanzel um die Lightshow. Das ist ein ganz wesentliches Thema, halte ich zumindest dafür. Jeder Club, jede Diskothek sollte auch eine vernünftige Lightshow bieten. Und die wird leider viel zu oft vernachlässigt, sodass du als DJ nur einen Controller hast, wo du vielleicht ein paar DMX-Programme steuern kannst, aber mehr nicht. Heute habe ich als Interviewgast zum Thema Lightshow meine Lieblingslichttechnikerin eingeladen, Ellen Esch. Mit ihr habe ich schon viele Partys zusammen im E-Werk in Erlangen gespielt und der Saal ist riesengroß, da passen ungefähr 600 bis 800 Leute rein und da brauchst du schon eine ganz schön ordentliche Lightshow, um so wirklich Akzente zu setzen und Ellen hat das immer fantastisch gemacht. Deswegen habe ich auch sie genau heute im Podcast eingeladen, weil ihre Lightshow, die fand ich immer fantastisch. Sie ist einfach meine Lieblingslichttechnikerin. Im Interview sprechen wir außerdem über ihren Neuanfang in Norwegen, wo sie vor ein paar Monaten hingezogen ist. Und als DJ habe ich drei Tipps aus diesem Interview rausgezogen, die echt Gold wert sind und die ich bei jeder zukünftigen Party, wo ich selber Licht machen muss, umsetzen werde. Auf der einen Seite, um mit den Leuten nie wieder Diskussionen zu haben, ob ich nochmal ein Lied ganz am Schluss spielen soll, wenn die Party eigentlich schon vorbei ist und das Putzlicht angeht. Und auf der anderen Seite, wie du mit Licht so die Stimmung unterstützen kannst, dass die Leute mitsingen und die ganze Tanzfläche so gefühlt als Tänzer in den Groove zu bringen. Alle Internetadressen, alle Tipps so als Übersicht, als Stichpunkte zusammengeschrieben, die findest du auch auf der Webseite zu dieser Folge unter djkanzel.de/ellenesch. Die Internetadresse nochmal, das ist djkanzel.de/ellenesch. Und jetzt, ohne viel weiteres Gelaber von mir, das Interview mit Ellen. Heute zu Gast in der DJ-Kanzel ist eine Lightchain oder ein bisschen breiter gefasst eine gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Unbedingt wollte ich auch eine weibliche Perspektive in diesen Podcast bringen. Deswegen habe ich heute meine Lieblingslichtmacherin gefragt, ob sie mit in der DJ-Kanzel etwas zur Psychologie von einer Lichtshow sagen kann. Denn wenn Ellen die Audience Blinder im E-Werk damals angeworfen hat, dann konntest du sicher sein, dass dein Publikum ausflippen wird. Herzlich willkommen in der DJ-Kanzel, Ellen Esch.
Hi.
Hi, vielen Dank, dass du diesen Spaß mitmachst.
Ja, gerne.
Du bist ja mittlerweile in Norwegen. Hm. Da will ich später noch drauf kommen. Und was ich jetzt bei dir auf der Facebook-Seite neulich gesehen habe, ist, du hast bei Wacken die Lightshow gemacht. Für alle, die nicht wissen, was Wacken ist, das ist ein riesengroßes Rock-Open-Air. Das ist praktisch so auf dem Acker mit ein bisschen Woodstock-Feeling. Stimmt's nicht?
Ja,
also so kenn's ich. Ich
war da noch nicht. Man kann es schon auch so nennen. Es ist eben das weltweit größte Metal-Festival.
Okay.
Tatsächlich inzwischen weltweit anerkannt größtes Metal-Festival.
Ach, nicht mehr nur Europa?
Nee, ist tatsächlich weltweit, also zumindest nach meinem aktuellen Stand.
Wie kommst du dazu?
Das hat sich zufällig ergeben und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich eine der größten und wichtigsten Lichttechnikerinnen da gewesen wäre. Ich war eigentlich sozusagen ein kleines Lichtchen. Aber es ist natürlich eine große Ehre, wenn man so schon am Ende der Ausbildung auf Wacken als Lichttechniker steht. Weil ja Lichttechnik selbst eher das Operaten ist und nicht wirklich in der Ausbildung beinhaltet ist. Also es ist viel Eigenengagement, um da überhaupt zu landen. Und dann natürlich auf so einem großen Festival ist umso besser, umso größer. Aber in meinem Fall war das ja ein Stück Glück. Und ich bin während der Ausbildung schon lange mit einer Band getourt. Also hat mich diese Band natürlich mitgenommen nach Wacken, als sie da eingeladen wurden.
Und die haben da auch nicht ganz zufällig gespielt?
Das ist tatsächlich so, dass eine Band, wenn sie auf dem Festival spielt, eingeladen wird von dem Festival. Entweder macht sie die Akquise selber, weil es eine kleinere Band ist, oder sie hat eine Agentur. Und in unserem Fall ist das eine Agentur gewesen, Müsste ich jetzt überlegen, wie die genau heißt. Es war irgendwas mit B.
Das können wir nachträglich ergänzen.
Und und diese Agentur hat dann einen Preis ausgehandelt mit Wacken selbst, als Wacken die Band angefragt hat. Und wenn die Band dann offiziell angemeldet wird, also sozusagen auf der Webseite offiziell als Billing Band vermerkt wird, dann steht es soweit fest, dass die Band eben auch den Technikern Bescheid sagt und sagt, okay, blockt euch den Termin, es ist jetzt bestätigt, vertraglich vereinbart, dass wir da spielen werden und bezahlt werden.
Okay, und dann ist automatisch klar, dass dann die Band die eigenen Techniker auch mitbringt, oder?
Es ist nicht immer klar. Also umso früher tagsüber eine Band spielt, umso weniger bringt sie einen eigenen Lichttechniker mit, weil sie natürlich weniger Geld verdient. Und weil bei Tageslicht es umso schwieriger und weniger notwendig ist, ein Licht zu machen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wenn das tagsüber ist, da brauchst du ja schon irgendwie zumindest ganz, ganz andere Strahler einfach.
Ja, genau. Also man muss auf jeden Fall mehr Leistung haben in den Lampen selbst, um gegen das Tageslicht anstinken zu können. Dann ist es natürlich unmöglich, ein Blackout zu machen. Also man muss anders Licht machen, um noch eine Emotion rüberzubringen. Man kann aber viel machen. Also es ist so ein Zusammenspiel aus Haser und Nebel, den man so verwendet, damit die Lichtstrahlen überhaupt in der Luft sichtbar sind. Das wird jeder DJ kennen, ne? Wenn du keine Reflexion in der Luft hast, dann siehst du halt den Punkt auf der Erde. Wenn du die Reflexion hast, also einen Haser oder eine Nebelmaschine, dann sieht man die Lichtstrahlen in der Luft, wie man das so von den Fotos von den Bühnen kennt. Und damit kann ich dann arbeiten.
Haser kenne ich so als, für den, der es noch nie gehört hat, als Dunstnebelmaschine. Ist das richtig?
Ja, genau. Das ist
einfach nicht so stark wie Nebel, sondern so ein bisschen einfach bloß weniger als Nebel.
Aber sozusagen drei Sorten. Es gibt einmal die Nebelmaschine, die halt wirklich so eine Wolke macht, wie man das in der Disco kennt.
So kenne ich es, ja.
Haser, der meistens auf Bühnen angetroffen wird. Und dann gibt es nochmal eine andere Sorte von Haser, nenne ich das jetzt mal. Das ist eine Dunstmaschine, die das noch feiner macht, sodass man gar keinen Strahl mehr in der Luft sieht, sondern wirklich nur die Lichtstrahlen, weil man keine Wolken in der Luft mehr erkennen kann. Und genauso ist auch die Preiskategorie. Deswegen wird eine Nebelmaschine in der Disco verwendet, weil sie auch einfach, weil das Fluid dafür auch einfach günstiger ist. Dieser Fluid ist entsprechend teurer und diese Dunstmaschine ist nochmal eine gute Ecke teurer. Also so eine Dunstmaschine kostet dann bis zu 3.000 Euro.
Schöner Anfang dafür, dass du so eine Quietschnebelmaschine irgendwie für 35 Euro kriegst, die natürlich nicht disco-tauglich ist, aber immerhin kommt Nebel raus.
Ja, genau. Und sowas in der Richtung habe ich auch manchmal mit dabei, wenn die Band verhältnismäßig klein ist und wenn es natürlich Freiluft ist, wenn man viel Nebel muss, weil eben Freiluft auch ein Wind da ist, der das Ganze wieder wegtransportiert. Dann nimmt man gerne mal eine Nebelmaschine her, hat den Nachteil, dass immer mal wieder Bandmitglieder nicht zu sehen sind, weil es einfach zu dicht auf der Bühne wird, weil man so stoßartig nebeln muss. Und so kleine Maschinen, da merkt man auch die Qualität daran, müssen umso länger eine Pause zwischendrin haben, um wieder aufheizen zu können.
Okay.
Das ist dann so der Qualitätsunterschied zwischen professionellem Material und dem, was man auch bei Thomann für 35 Euro kaufen kann.
Ja, aber immerhin gibt's das.
Ja, genau.
hast du irgendwie einen Ablauf, wie du dich auf so ein Riesenevent vorbereitest?
Ja, das ist wahnsinnig unterschiedlich. Also es ist so, dass die Band tatsächlich den Lichttechniker selber dabei hat.
Das war jetzt für den Fall, also wo ihr bei Wacken aufgetreten seid?
Nee, das ist grundsätzlich so. Also die Bands haben ihren Lichttechniker aus ganz eigenen Gründen selber dabei und bezahlen den auch selber. Deswegen wird halt auch umso größer die Show, umso bekannter die Band, umso teurer wird die Band natürlich auch, weil sie auch einfach mehr Ausgaben hat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn jetzt eine Band einen Lichttechniker dabei hat, dann kann sie sich sicher sein, dass der Lichttechniker die Musik kennt. Und das ist extrem maßgeblich. Ein Lichttechniker ist eigentlich wie ein Musiker, nur dass er eben nicht auf der Bühne steht, sondern eben vor der Bühne genauso live mitdrückt. Das ist natürlich unterschiedlich, wenn die Band total getimed ist und immer denselben Rhythmus hat oder exakt diese Länge für ein Lied hat, dann kann man sozusagen eine Timecode-Show haben, also nur auf einen Knopf drücken und dann passiert genau das, was man vorprogrammiert hat. Das ist die eine Arbeitsweise. Und dann gibt es Bands, die sehr flexibel sind, die auch einfach mal länger brauchen oder mal spontan ein Solo einbauen oder eine Ansage machen. Und dann muss man in der Lage sein, auch einfach flexibel zu reagieren. Umso mehr man die Band kennt, umso besser man die Songs kennt, kennt man natürlich wie ein Musiker auch die Einsätze. Und ja, drückt dann im wahrsten Sinne des Wortes auf den Knopf im richtigen Moment.
Um einfach den Show-Effekt zu steigern.
Genau, also wenn ich weiß, wenn ich die Musik kenne und an der Stelle kommt ein riesen Knall, weil der Drummer auf die Bassdrum haut oder auf eine Stand-Tom haut und danach kommt eine Pause, was den Effekt von der Musik größer macht, dann ist es umso wichtiger, dass der Lichttechniker die Musik kennt, weil er dann zum Beispiel in dem Moment auf die Blinder hauen kann und ein Blackout in der Pause danach machen kann, sodass dieser Effekt wahnsinnig groß wird. Ne? Es macht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Licht und Ton, boom. Und danach ist die Pause wirklich schwarz und alle stehen da total schockiert und gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Und umso dramatischer wäre es natürlich auch, wenn die Musik wieder einsetzt, das Licht aber nicht. Deswegen haben Bands dann den eigenen Lichttechniker dabei, damit der wie ein Musiker mithalten kann.
Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Also wir haben ja schon oft zusammen, ich habe aufgelegt, du hast Licht gemacht. Wie machst du das dann, wenn Musik von der Konserve kommt, wenn wir uns nicht kennen, wenn du mit einem DJ zusammenarbeitest, den du vielleicht 5 Minuten vorher das erste Mal kennengelernt hast?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist auf jeden Fall bei Bands, die ich nicht kenne, als auch bei DJs, die ich nicht kenne, ist es dann eine Frage von ganz viel Erfahrung und von der Art und Weise, wie ich meine Konsole programmiere. Ich kann natürlich keine Timecode-Show fahren, die natürlich entsprechend aufwendiger und geiler wäre, dass genau im richtigen Moment ein wahnsinnig toller Effekt kommt, der eben ja eine tolle Form macht und dann gehen die Lichter wieder zusammen, also die Lichtstrahlen wieder zusammen auf einen Punkt, um den nächsten Effekt zu starten. Das geht dann einfach nicht, weil ich nicht weiß, was als nächstes kommt.
Okay, ist mir als Lichtlaie nie aufgefallen. Ich habe mir immer bewusst gedacht, so, wow, jetzt steigert sich das Lied hoch. Ich weiß, dass es ungefähr 16 Takte sind, wo sich ein Break hochschaukelt. Und du hattest halt immer die Audience Blinder, ein Strobe. Ich weiß nicht, das kam für mich immer im Takt und auch auf den Punkt so zzz, boom. Und dann...
Genau. Das ist wirklich dann eine Frage von Erfahrung. Also das ist nicht möglich so, dass ich weiß, du spielst den Song und ich habe den Song irgendwo abgespeichert, weil dann müsste ich für jeden Song 1 bis 2 Stunden mindestens verbringen, wenn ich dafür ein Design mache, sogar länger, um das zu Hause vorzubereiten, vorzuprogrammieren. Und dann hätte ich, genauso wie du viele CDs dabei hast, hätte ich unglaublich viel in der Konsole einprogrammiert, weiß aber gar nicht, dass du den Song spielst und muss erstmal sekundenlang nach dem Song in meiner Bibliothek suchen, wenn du anfängst, den zu spielen. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen habe ich dann eine andere Programmierung, wirklich so, dass ich wie ein Keyboard vor mir die Tasten programmiert habe, weiß, auf diesem Button sind die Blinder und auf diesem Button oder auf diesem Fader ist die Helligkeit. Mhm. Und in meine Programmierung, das ist dann wirklich so, dass jeder Licht-J, sagen wir mal, eine eigene Programmierung sich entwickelt hat mit der Erfahrung und festgestellt hat, okay, in dem Moment möchte ich jedes Mal das machen und es geht nicht, weil ich 2, 3 Knöpfe hintereinander drücken muss, also zum Beispiel Lampe auswählen, die Farbe und dann 100%, also Helligkeit. Das schaffe ich nicht in der Zeit, um auf den Punkt einen Knall loszulassen, sondern ich programmiere mir das anders. Und umso mehr Erfahrung dabei reinkommt, umso mehr ist man in der Lage, wie ein Musiker einfach die Tasten mitzudrücken.
Das heißt, du improvisierst das, was du gemeint hast.
Genau.
Du als Lightchain bist auch ein Stück weit Musikerin und reagierst und improvisierst dazu.
Ja, genau. Also es ist dann, wenn gerade die Disco-Musik ist ja voraussehbar. Man weiß, dass gerade bei sowas wie Techno dieses düm 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 das ist so typisch, dass man das irgendwann raushört.
Ja.
Und genauso ist es auch mit Bands. Man hat den Viervierteltakt im Kopf und man kann einigermaßen einschätzen, jetzt kommt der Refrain wieder und kann das teilweise vorbereiten oder eben dann einfach ja in den Tastenrhythmus, mit dem ich selbst wie ein Keyboard hin und her drücke. Also odd-even nennt sich das zum Beispiel, also die inneren und die äußeren oder die erste Gruppe und die zweite Gruppe von den Lampen. mit Flashen nennt sich das, also dieses Aufblitzen sozusagen. Das kann ich mir so hinprogrammieren, dass ich wie auf dem Tastenkeyboard eben den Viervierteltakt halte und selber mitdrücke im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du das Tempo aufs Doppelte steigerst, kann ich einfach mitdrücken. Mhm. Oder wie du das gerade schon erwähnt hast, mit dem Strobe zum Beispiel, das habe ich mir persönlich so gelegt, dass ich zwei Fader habe für die Atomics. Und zwar einen Button, wo ich selbst flashen kann, wie ich das gerade erklärt habe. Und einen Speedfader habe, also die Geschwindigkeit, wie schnell das Strobe ja blitzt. Mhm. Und die Helligkeit auf dem zweiten Fader, sodass ich da tatsächlich selbst drücken kann, die Helligkeit steigern kann. Und wenn ich nicht mehr mithalten kann mit dem Drücken von der Geschwindigkeit, dann schalte ich einen Dauerrun sozusagen ein und kann den Fader für die Geschwindigkeit weiter hochdrücken.
Ich weiß, warum ich DJ geworden bin.
Ja, das war jetzt wirklich tiefste Materie. Aber
du müsstest vielleicht bloß noch erklären, was Atomics sind.
Ach so, Atomics sind die professionellen Strobe-Lights. Okay. In jedem größeren Laden hat man Atomic 3000, was Strobe-Lights sind.
Einfach, weil die so viel Licht machen.
Weil die scheiß hell sind und wahnsinnig schnell können.
Okay. Das ist genau, eine sehr praktische Erklärung. Gibt's irgendwas, was dich an DJs nervt? Also wenn du mit DJs zusammen auflegst oder Licht machst und der DJ auflegt?
Ich würde sagen, das ist eine Frage von Mentalität. Jeder Lichttechniker hat irgendwo auch seinen eigenen Musikgeschmack. Jeder Lichttechniker hat einen anderen Style. Es ist durchaus so, dass das inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen ist, wenn man einen Ton hört, also einen speziellen Ton, dass man dann eine Farbe dazu sieht. Und dementsprechend ist natürlich die Farbauswahl immer unterschiedlich oder die Art und Weise, wie man einen Akzent setzt, immer unterschiedlich. Und genauso wäre jetzt auch die Antwort, wenn es auch zu DJs kommt. Ich persönlich habe zum Beispiel mit dir wahnsinnig gerne gearbeitet, weil es immer irgendwo challenging war und weil man immer mit dabei bleiben musste, auch vom Geist und vom Rhythmus her.
Ich werde jetzt rot irgendwie so. Wir machen zwar bloß einen Audio-Podcast.
Nee, aber es ist tatsächlich so. Also für mich war das toll, mit dir zu arbeiten, weil es mich im Mut gehalten hat und 12 Stunden am Stück zu arbeiten und so konzentriert auf Musik zu sein, ist jetzt nicht sonderlich einfach. Für mich war das toll, wenn ich dann so konzentriert geblieben bin und richtig mitgefeiert habe. Für andere Lichttechniker ist es dann so, wenn ein DJ wie du jetzt innerhalb von 3 bis 5 Liedern richtig den Stil ändern kann und man noch nicht mal eine Zigarette zwischendrin rauchen gehen kann, weil schon so viel passiert ist, dass es überhaupt nicht mehr zur Musik passt, was da automatisch läuft. Ja, dann sind manche Lichttechniker auch einfach demotiviert und wollen irgendwann nicht mehr. Das ist, ja, also grundsätzlich, wenn es möglich wäre, auch finanziell möglich wäre, würde ich am liebsten, so wie bei Bands auch, Lichttechniker und DJs miteinander verknüpfen, dass man einfach irgendwann merkt, okay, wir funktionieren zusammen. Auch wenn es immer unterschiedliche Lichtkonsolen sind, kann man zusammen sich gemeinsam buchen lassen, weil es besser funktioniert. Hm. Das kommt halt bei vielen Clubs auch einfach nicht an, wie wichtig das sein kann.
Glaube ich, ist es noch nicht angekommen. Da können wir später noch drüber reden. Da hätte ich auch noch ein paar Fragen zu dich. Erstmal vielen Dank für dein Lob. ich bin ein bisschen sprachlos. Wir haben uns ja vorher oder damals nach der letzten Show, die wir zusammen gemacht haben, auch drüber unterhalten. Ich kann es zurückgeben. Du bist meine Lieblingslichttechnikerin, weil ich einfach das ist dieses. Ja, so wie du es beschrieben hast, du musst bei der Sache bleiben, aber du warst die Einzige immer, die auch bei der Sache geblieben ist, ich habe es damals bei Facebook auch gepostet, als wir uns am DJ-Pult da im DJ-Bereich getroffen haben, ich so, juhu, Ellen ist da, fantastisch. Und das habe ich vor der Veranstaltung schon gepostet, weil ich gewusst habe, dass es eine grandiose Lightshow wird. Und deswegen, Dankeschön, ich kann es nur zurückgeben, aber das muss jetzt keine Selbstbeweihräucherungsshow von uns werden. Du hast gemeint, du hörst oder du siehst, nee, du hörst, wenn du einen Ton hörst, siehst du Farben. Also ist das personenabhängig oder sehen alle Personen dieselben Farben zur selben Musik?
Also ich habe erst einen Artikel darüber gelesen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das wissenschaftlich irgendwie untersucht hätte, aber es scheint wohl so zu sein, dass alle Personen, wenn die einen Ton hören, eine gewisse Farbe dazu sehen. Und deswegen habe ich darauf angespielt, weil es eben auch ja personenabhängig ist. Für mich zum Beispiel ist es wirklich so, wenn Rap losläuft, dann wird bei mir der Raum ziemlich dunkel. Die Lampen bewegen sich in einem sehr langsamen, also in einem Zweivierteltakt mit dumm, 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 etwas in die Richtung, weil das zum Beispiel, womit ich das assoziiere, ne, dass die Menschen die Hände oder eine Hand in die Höhe halten und die in einem sehr langsamen Beat auf und ab heben von diesem Takt bei Rap-Konzerten zum Beispiel. Und ähnlich mache ich auch das Licht, also ne, grüne oder rote feine Strahlen, das nennt man Spots, die diese Lichtstrahlen machen können. Und die Washlights, also die zum Beispiel LED-Lichter, die ein sehr weiches, eine Grundfarbe geben, die machen für mich sozusagen den Grundtakt, wenn es zu so einer Musik kommt. Und ja, das ist in dem Beispiel mein persönlicher Stil, dass ich das so umsetze. Wäre bei anderen Lichttechnikern auch schon wieder komplett anders und wahrscheinlich genauso geil.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht, also wenn, ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich selber irgendwie über so einen Popel-Lichtcontroller selber mein Licht machen muss, dann und ich spiele irgendwie so eine Reggae-Nummer, irgendwas Latino-mäßiges, dann ist es bei mir komischerweise immer rot. Also dann sehe ich oder mache ich es automatisch eher rötlich. Mhm. Bei Wave-Geschichten, nehmen wir jetzt so 80er Dark Wave, so in Bass, irgendwas in die Richtung, dann ist es für mich blau.
Ja, da sind wir bei der Farbenpsychologie. Okay. Das kennt man, also da geht es nicht unbedingt ausschließlich um die Lichttechnik, sondern auch einfach um die Farbenpsychologie. Da hilft es mir persönlich wahnsinnig, dass ich schon zwei Prüfungen, Abschlüsse über Kunst habe machen müssen in meinem Leben. Also einmal in der Realschule im Kunstzweig, da muss man tatsächlich jeweils alle Kunstepochen auswendig lernen und dann kommt random eine Kunstepoche in der Abschlussprüfung dran und da schreibt man dann mehrere Seiten drüber. Und das habe ich zweimal in meinem Leben machen müssen und das hilft mir heute noch wahnsinnig viel, dass ich das tatsächlich auch auf die skurrilste Weise umsetze in meiner Lichttechnik. Und die Farbenlehre lernt man auch in der Veranstaltungstechnik, wird sanft angeschnitten, dass ja Farben Emotionen auslösen und auch die Richtung eine Emotion auslöst. Also wenn man,
ach so, weil das auch in die andere Richtung dann gehen kann.
Genau, also es ist so, wenn man sich eine Person auf einer Bühne vorstellt, dann kommt einmal die Art und Weise von der Beleuchtung auf eine Person in Frage, die einen unterschiedlichen Eindruck verschafft. Zum Beispiel eine Beleuchtung von hinten, das macht das Ganze sehr mystisch, kommt die Beleuchtung nur von oben und macht sozusagen einen Schatten auf Kopf und Schultern, dann ja, es ist eher eine irritierender und auch mystischer Eindruck, eben weil es aussehen kann wie ein Heiligenschein. Kommt die Beleuchtung von nur einer Seite, dann nennt sich das Rembrandt-Beleuchtung, weil das diesen schummrigen Stil von einer Person irgendwo in einem dunklen Wohnzimmer assoziiert, wo nur aus einem Fenster, also nur aus einer Richtung ein bisschen Licht kommt, wie eben auf Rembrandt-Bildern. Ja, und wenn das Licht von unten kommt, das kennt man so schön von diesen Situationen am Lagerfeuer mit der Taschenlampe von unten, dann wird das gruselig, weil es völlig unnatürlich ist. Und damit spielt man natürlich viel und arbeitet, um eine bestimmte Wirkung zu verschaffen. Thema Richtung und Thema Farbe ist, ja, dass Rot sowohl Wut als auch Wärme transportieren kann und Blau auch Kälte. Also zum Beispiel, wenn man einen Messeraum hat, würde man nie zu viel Blau verwenden, weil die Leute in einer großen Halle, die eh schon weit ist, bei einer blauen Farbe einfach anfangen zu frieren, obwohl es völlig normal warm ist. Deswegen nimmt man eher ein Orange. Das manipuliert tatsächlich die Menschen auch.
Okay.
Und deswegen ist es bei Disco auch so deutlich für dich zu sehen gewesen, dass die Leute anfangen zu schreien, weil ich im richtigen Moment das Richtige gemacht habe.
Ja, das ist das, was ich immer sage oder so mein Effekt. Das ist teilweise natürlich Musik, aber wenn du das letzte i-Tüpfelchen draufsetzen willst, dann brauche ich dich. Also dann Da kannst du kannst es einfach nochmal toppen dann mit dem Licht.
Ja, das ist dann eben die Frage von der Manipulation. Wenn ich diesen Gangster-Rap habe und da kommt dieser recht langsame Grundtakt, wo man sich bildlich vorstellen kann, wie die Leute vor der Bühne stehen und eben den Arm so wave-artig bouncen.
So yo-yo-yo.
Genau, das yo-yo. Mhm. Wenn meine Washlights denselben Takt vorgeben, dann gibt es den Leuten das Gefühl, dass sie da mitmachen und dass sie da mitmachen wollen auch. Ja, und dann kann ich das auch mit anderen Stahlen oder anderen Bewegungen im Refrain zum Beispiel steigern und kann bei den Einsätzen, wo sie mitsingen sollen oder wollen, das Ganze, diesen Mitsing-Part sozusagen mit den Blindern unterstreichen. Und spätestens beim zweiten Refrain merken die Leute das und sehen sich vor allem auch gegenseitig, weil die Blinder ins Publikum gehen, deswegen heißen sie ja auch Audience-Blinder. Dadurch sehen die sich auch gegenseitig. Und wenn sie sich gegenseitig sehen und sehen, wie die anderen mitsingen, dann singen sie selber schon mehr mit. Und beim nächsten Refrain kommen die Blinder wieder an der Stelle, wo sie wissen, okay, jetzt singen wir diese Passage wieder mit. Ja, übers Lied kann man das insgesamt so steigern, dass es eben eine richtige Manipulation letztendlich wird und die Leute halt entsprechend mehr Spaß auch haben an dem speziellen Song, weil es sehr mitreißend wird insgesamt.
Ich wollte es gerade sagen, im Endeffekt manipulierst ja die Leute noch viel mehr und unterbewusster als ich.
Ja, also letztendlich ist es genau das. Ja, damit kann man spielen und das kann man auch einfach mal ruhig mal bei einer Runde sein lassen, wenn die Musik sehr langsam ist, dass man eben nicht zu viel macht. Man kann auch beim Licht durchaus zu viel machen, gerade wenn man jetzt halt zu sowas wie Jazz kommt oder so. Dann möchte man eigentlich nicht ablenken von der Person auf der Bühne, sondern dann sollen die Leute sich ruhig auch einfach mal für ein paar Minuten konzentrieren auf nur eine Sache. Und bei der Disco ist es genauso wie du auch mal zwischendrin ruhigere Lieder nimmst, um ein bisschen Kraft rauszunehmen, damit man sich wieder steigern kann. Und natürlich das Publikum, das möchte am liebsten bis morgens um 5 feiern und sich total auspowern. Aber das, um ehrlich zu sein, kann das kein Mensch.
Das funktioniert nicht, ja. Den Fehler habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich zu viel wollte und immer noch eine Schippe draufgelegt habe und immer noch das Vorgängerlied zu toppen. Das funktioniert.
Sind die Leute einfach so ausgepowert, dass sie dann sagen, okay, jetzt muss ich eine Pause machen und gehe zur Bar und plötzlich hast du eine leere Tanzfläche. Wenn du mal was rausnimmst, dann können die Leute sich auch einfach mal erholen und mal ihrem Gegenüber was zuschreien, dass es ein geiler Abend ist und vielleicht mal von einem Fuß auf den anderen treten, um mal Luft zu schöpfen und dann kann man wieder loslegen.
Ganz genau. Aber das war, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr experimentieren müssen, um dahinter zu kommen, dass es nicht zielführend sein kann, eben immer noch eins drauf zu packen. Weil dann, da ist es mir oft so gegangen, dass dann einfach nachts um 2:30 da war die Luft draußen. Also da habe ich, egal was ich gemacht habe, es ging nichts mehr.
Ja, und vor allem dir selber geht es dann auch so, dass du irgendwann total ausgepowert bist und dir denkst, okay, jetzt will ich einfach mal Luft holen. Nur als DJ kannst du eben nicht die 10 Minuten zur Bar oder zum Rauchen gehen und dich einfach mal unterhalten, um Luft zu schöpfen und wieder weiterzumachen, sondern auch dir selbst musst du dann die Pause mal gönnen. Und das Publikum will das eh selber haben. Also sonst hättest du ja nicht die leere Tanzfläche plötzlich, wenn die Leute dann plötzlich ausgepowert sind und einfach mal für eine halbe Stunde reden und rauchen gehen.
Wie unterstützt du das vom Licht her? Nimmst du dann genauso einen Gang raus, so wie du es beschrieben hast?
Ja, da ist es natürlich wieder ein wichtiges Zusammenspiel mit dir zum Beispiel. Oder jetzt, also es ist jetzt angenehm, einfach zu sagen mit dir, weil wir eben schon zusammengearbeitet haben, grundsätzlich mit DJs natürlich, als auch mit Bands. Wenn die Musik keinen Gang rausnimmt, dann kann ich das einfach nicht allzu sehr. Ne? Weil es völlig blödsinnig wäre, ein Salsa-Licht anzumachen, während du aber knallharten Techno spielst. Das funktioniert nicht. Aber klar, also wenn du jetzt ein Salsa anmachst oder einfach, sagen wir mal, ein 80er-Lied, wo die Leute einfach nur mitsingen, aber sich nicht wirklich viel bewegen, dann habe ich einfach eine langsamere Bewegung. Ein Kollege von mir hat zum Beispiel mal ein schönes Kommentar gebracht, jetzt mal als Tipps an Lichttechniker, die vielleicht zuhören oder die sich das vielleicht anhören.
Gerne auch an DJs, weil das ist immer das Schwierigste, wenn du selber Licht machen musst, noch nebenbei, neben dem Auflegen. Da
ja, dann geht einfach wahnsinnig viel verloren, weil wenn ein wichtiger Moment kommt oder der Liedübergang kommt, dann musst du dich einfach aufs Lied konzentrieren und nicht auf den Lichtwechsel.
Okay, ich hatte dich jetzt unterbrochen, du hattest einen wichtigen...
Aber Tipp. Ja, ein Kollege von mir hat es mal wahnsinnig schön gesagt, das ist der Ben, der auch im E-Werk arbeitet, dass er den Grundtakt mit den Washlights macht, also den LEDs, die ein Grundlicht geben. Und das, was man mit den Fingern macht, weil er so ein Dubstep-Typ ist. Und wenn man sich so einen Dubstep-Tänzer vorstellt, ne, der geht mit den Füßen hältst du den Grundtakt und mit den Fingern hältst du die vielleicht acht hoch und machst den Viervierteltakt oder den Achtvierteltakt, je nachdem, doppelt so schnell. Mit den Spotlights, weil die Spotlights dann sozusagen den schnellen Akzent zwischendrin setzen. Und das funktioniert tatsächlich, dass man sich die Washlights vorstellt als Füße und die Spotlights als Hände vorstellt und das Ganze wie ein Tanz sozusagen betrachtet. Gerade für den Anfang, wenn man Licht macht.
Das finde ich ein super Tipp. Also ich habe genug Locations, wo ich das Licht selber machen muss. Das ist ja leider, also in der Kategorie Clubs, in denen ich auflege, ist es Standard. Ich habe irgendwie einen Computer, irgendeinen DMX-Controller, ich kann die Geschwindigkeit einstellen und ich kann die Farbe oder das vorprogrammierte Programm, was auch immer. Aber für die Locations, wo ich zumindest am Computer einstellen kann, ist das genial. Also über die Washlights mache ich das, was die Füße machen, und über die Spots das, was die Hände machen.
Ja, genau. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Dubstep-Tanz vorstellt oder was.
Ja, genau. Grandios. Probiere ich das nächste Mal aus. Ja, klasse, danke.
So, jetzt sind wir stecken geblieben, oder wie? Oder hast du noch Fragen vor?
wir sind noch lange nicht stecken geblieben. Ich hätte schon noch einige. Hast du sonst noch einen Tipp für mich in der Situation, wenn ich wirklich alleine Licht machen muss? Gibt es da irgendein anderes Geheimnis, dass ich es nicht ganz vergeige?
Ja, grundsätzlich haben wir ja schon mal über den Ablauf eines Disco-Abends gesprochen. Es ist schon so, dass es einen Unterschied macht, ob ich insgesamt dunkel oder insgesamt hell bin. Wenn ich am Anfang des Abends das alles laufen lasse, mir fällt es persönlich wahnsinnig schwer, von Anfang an Vollgas zu geben, obwohl das die Menschen natürlich mehr anreizen würde, schneller auf die Tanzfläche zu kommen.
Das glaube ich gar nicht mal.
Doch, also mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass wenn gerade am Anfang vom Abend, wenn die Tanzfläche sehr leer ist und die Leute außen rum stehen, sie finden nicht wirklich die Motivation, auf die Tanzfläche zu gehen. Und sie wollen natürlich auch nicht diesen peinlichen Moment haben, dass sie sozusagen im Rampenlicht stehen.
Eben, aber deswegen hätte ich gedacht, dass das am Anfang eher dunkler sein soll.
Ja, genau.
Okay.
Darauf wollte ich hinaus. Das Vollgas geben bezieht sich eher auf die Bewegungen, ne? Dass es wirklich zu jedem Song auch wechselt, dass es zu jedem Song entsprechend den Takt oder die Bewegung sich ändert. Das motiviert die Menschen ungemein, dass die auf die Tanzfläche kommen, weil sie sehen, dass das Licht zur Musik passt. Und dann schauen sie sozusagen einem Tanz zu und wollen mittanzen. Das funktioniert. Mhm. Das heißt, im Klartext, am Anfang mache ich das sehr dunkel, dass die Leute eben nicht diesen Rampenlichteffekt haben, wenn sie auf der Tanzfläche stehen. Viel Nebel am Anfang, sodass sie sich da gut drin verstecken können. Und ich achte mehr darauf, wie die Lichtstrahlen in der Luft aussehen, weil die Leute dann eben auch außen stehen können oder auf einer Terrasse stehen können, dem Licht zugucken können und das Licht sieht alleine schon schön aus. Wenn der Abend fortgeschritten ist und die Tanzfläche ist voller, werde ich heller und achte mehr darauf, wo die Lichtpunkte auf dem Boden sind. Also den Grundtakt, wie wir das gerade schon besprochen haben, mit den Washlights für die Füße, da ist es sehr wichtig, dass das über den ganzen Raum geht und dass die Leute diesen Grundtakt auch abkriegen. Also zum Beispiel ein Odd-Even zwischen diesen Lampen über die ganze Tanzfläche geht, in dem Zweivierteltakt, so dass die Leute den Grundtakt auch mitkriegen. Weil wenn du in dieser Menschenmenge stehst, dann siehst du nicht mehr die Lichtstrahlen, sondern du kriegst nur mit, dass du alle im Zweivierteltag blau bist, zum Beispiel.
Ach so, und so von den, jetzt wird's wieder hell. Jetzt wird's wieder hell, okay.
Genau, weil die Tanzfläche einfach voll ist und weil man sich vorstellen muss, wie es ist, wenn man, oder auch einfach selber mal ausprobieren muss, wie es ist, wenn man in dieser Menschenmenge steht. Da kriegt man nicht mehr viel vom Licht mit. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, wie das Licht in der Luft aussieht, sondern dann ist es wichtig, was die Leute auf der Tanzfläche mitkriegen. Damit die, man muss auch ehrlich sagen, die meisten Menschen haben einfach kein Taktgefühl. Zu tanzen, wenn man kein Taktgefühl hat, ist ziemlich schwierig. Wenn man denen aber einen Grundtakt gibt, dann kriegen sie das schon sehr viel besser hin.
Okay, das heißt, du gibst über das Licht auch gewisserweise Tanzunterricht.
Ja, genau, sozusagen. Also ist das böse ausgedrückt, aber es ist tatsächlich so. Und das ist die Art und Weise, wie ich dann arbeite während der vollen Tanzfläche und die feinen Lichtstrahlen sozusagen nur als Akzente zwischendrin setze, also das Spotlight als Akzente oder eben als zweite Farbe verwende. Deswegen hilft es auch, dass man entweder eben dieses im Zweivierteltakt werde ich blau hat oder dass man einfach ein Rot und ein Blau zum Beispiel hat, gerade bei sowas wie Blues, ne, Rot, Blau passt ganz gut, dass die Leute eben in diesem Zweivierteltakt den Unterschied zwischen jetzt bin ich rot, jetzt bin ich blau, jetzt bin ich rot, jetzt bin ich blau. Dadurch haben sie diesen Grundtakt wieder, anstatt sie im Dunkeln stehen zu lassen, weil da kann man im Dunkeln, in einer engen Menschenmenge, kann man schon auch Angst kriegen.
Ich habe das aus der Blickrichtung noch nie betrachtet, dass da dass es da wirklich einen Unterschied gibt, wie du selber auf der Tanzfläche dann das Licht erlebst. Von deiner Erklärung her ist es absolut logisch, ja. Aber bei mir rotiert gerade so das Hirn, was da alles dahinter steckt. Es ist klar, dass du das nie nebenbei machen kannst.
Also man kann es schon auch nebenbei machen. Ne? Ich meine, du hast ein bisschen Übung und umso kleiner der Club ist, umso mehr kannst du auch zwischendrin mal nebendran greifen ans Lichtpult. Es kommt auf die Musik drauf an, dass du jetzt halt auch selber sagst, du möchtest natürlich bei einer Salsa oder bei einer, sagen wir mal, spanischen Musik, die halt sehr warm und herzlich ist, dass du dann eine rote Farbe anmachst, das machst du ja schon instinktiv. Das Einzige, was du zum Beispiel dir einfach selber als Bewusstsein mit antrainieren musst, ist dann eben zum Beispiel sowas, dass du dich auch einfach ins Publikum reinversetzt. Weil wenn du an dieser DJ-Kanzel stehst, dann guckst du in die Luft und denkst dir, wow, sieht das geil aus.
Ja, ich sehe immer nur das Außenbild, ja.
Ja, genau. Und das ist der erste Fehler, den man machen kann, weil man auf der Tanzfläche nicht sieht, ob das geil aussieht.
Ja.
Man guckt nicht die ganze Zeit in die Luft und folgt den Lichtstrahlen. Das tut man, wenn man an der Seite steht, eben wie am Anfang jetzt.
Was, so wie du es gesagt hast, ja dann zunehmend unwichtig wird, wenn die Tanzfläche voll ist.
Genau. Und gerade bei so Salsa-Stücken zum Beispiel achte ich dann zwischendrin auch mal wieder darauf, dass es in der Luft schön aussieht oder dass es insgesamt so ein gutes Grundfeeling gibt. Weil bei solchen Stücken die Leute natürlich mal auch einfach mal einen Gang runternehmen, auch mal vor einem Fuß auf den anderen treten, vielleicht mal an die Seite gehen und ein paar Worte wechseln und dann gucken sie wieder auf die Tanzfläche, wo sie gerade runtergegangen sind und denken sich, wow, ja, das sieht geil aus, da will ich wieder zurück. Ne?
Okay.
Ja, und dann kommt so die Morgenzeit und zur Morgenzeit werde ich persönlich immer blauer, weil man einfach mit Blau sehr viel dunkler werden kann.
Obwohl es hell ist, oder?
Nein, weil man auch einfach ein dunkleres Feeling schaffen kann.
Mhm.
Muss man natürlich vorsichtig sein. Wenn ich jetzt zu viel Blau habe, dann fangen die Leute auch einfach an zu frieren zum Beispiel. Aber man kann ein dunkleres Feeling schaffen. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich jetzt selber wieder in die Zeit zurückversetzt, wo man sich tierisch besoffen hat bis 5 Uhr morgens, man will sich morgens dann nicht mehr wirklich gegenseitig sehen. Weil die Leute um einen rum auch einfach ziemlich scheiße aussehen. Und ja, wenn man sich so überlegt, was man auch durchaus mal mit nach Hause nimmt, dass diesen Schockmoment möchte man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt haben, dass man plötzlich im Wohnzimmer Licht steht, sich seinen Nachbarn anguckt und sich denkt, das würde auch den Abend zerstören. Deswegen achte ich darauf, dass ich wirklich auch wieder mehr Nebel verwende, dass ich wirklich dunkler werde. Ja, dass ich zum Beispiel eher mal zwischendrin Shutter oder Flash verwende, um Akzente zu setzen als ein Dauerlicht nebenher, weil das auch wieder insgesamt heller machen würde. Mhm. Und natürlich, wie wir das schon vorher drüber gesprochen haben, wenn die letzten 3-4 Lieder laufen, dann auch ganz offensichtlich heller werden, weil umso langsamer ich insgesamt im Hintergrund heller werde oder eben auch einfach das Licht stehen lasse und nur noch ein schönes Grundbild schaffe, das durchgehend läuft, dann fangen die Leute an zu realisieren, oh, es wird langsam, oh, ich fange an, mich zu orientieren und schauen auch selber mal auf die Uhr und denken sich, scheiße, ist das spät.
Du simulierst praktisch dann so ein bisschen den Sonnenaufgang, oder?
Genau. Genau. Und dann können sie auch einfach selber entscheiden, habe ich gepennt, aber oh, scheiße, ist das spät geworden. Ich sollte jetzt wirklich gehen und dann wollen sie auch einfach gehen. Wenn man jetzt einfach bis 5 Uhr Vollgas gibt, wie Kollegen das auch durchaus tun oder wie das auch mir passieren kann, wenn ich nicht genug drauf achte. In den letzten Morgenstunden haben wir das schon öfter gehabt, dass wir gerne nochmal richtig Techno aufgelegt haben.
Hatten wir zusammen auch schon solche Phasen, ja.
Ja, dann haben die Leute bis um 5 Uhr morgens Vollgas Spaß und plötzlich stehen sie im Weißlicht und fangen natürlich entsprechend an, sich zu beschweren. Das kennt, glaube ich, jeder DJ, dass die Leute dann anfangen zu schreien, oh, ein Lied noch, ey DJ.
Nee. Okay, das heißt, es kommt vom Putzlicht, dass ich plötzlich einschalte und wenn ich
denke... Völlig desorientiert sind, sich umschauen und denken, mei, bis gerade eben war es noch Vollgas-Stimmung und jetzt halt brechen die das einfach ab, sind enttäuscht vom Abend, sind enttäuscht vom Laden, sind enttäuscht vom DJ, dass sie jetzt gehen müssen und sind noch viel enttäuschter, weil sie im Putzlicht dann plötzlich ihre Begleitung angucken und sich denken, dich nehme ich nicht mit nach Hause und dann ist der Abend entsprechend gelaufen. Wenn man aber morgens das ganz, ganz sanft angehen lässt und morgens denen auch das Gefühl gibt, so, oh scheiße, ist es spät geworden, okay, gehen wir nach Hause, die machen jetzt eh gleich Schluss.
Und gehen wir lieber im Dunkeln?
Dann gehen sie freiwillig noch im Halbdunkel und der Abend war geil und sie werden noch mehrere Tage davon erzählen.
Okay.
Das ist der Unterschied.
Und wachen erst am nächsten Morgen dann mit dem Schock auf.
Ja, genau. Aber das ist dann ja nicht mehr unsere ganz ehrlich. Das ist ja das, was sie von uns erwarten. Wenn sie uns die Schuld geben, dass der Abend nicht gut gelaufen ist, dann haben wir den Job auch einfach schlecht gemacht. Die sollen ja bis 5 Uhr morgens bleiben und die sollen ja bis 5 Uhr morgens scheiße viel Spaß gehabt haben, weil davon werden sie erzählen.
Und wie ich jetzt gelernt habe, die wichtigste Phase dafür, dass sie es rüber erzählen, sind die letzten 15 Minuten, wo ich das Licht langsam hochziehe.
Genau. Ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Also ich habe noch nie, wenn ich mir morgens Mühe gegeben habe, habe ich noch nie eine Beschwerde gehört von den Gästen, dass sie angekommen sind, um ein zweites Lied zu betteln. Nie.
Grandioser Tipp. Also ich habe das, ich kenne den Unterschied, ich habe es noch nie aufs Licht geschoben oder noch nie irgendwie da eine Korrelation festgestellt, wie hell war das Licht. Ich probiere es aus. Also ich hab mehrere Tipps, die ich ausprobiere.
Also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich das Licht stehen lasse und dass ich dann auf Orange überschwenke, weil es dann ein warmes Licht ist, wo es langsam heller wird und ich eben vermeiden kann, dass auch die Kollegen das Putzlicht anschalten und die plötzlich in diesem krassen Weißlicht, das so schockierend ist, stehen, sondern die haben wirklich diesen Sonnenaufgangsfeeling.
Ja, das gibt es ja mittlerweile, ich habe das gelesen, dass Flugzeuge das mittlerweile auch simulieren. Also da gibt es irgendeine von den... Was ist das? 777, irgendwo so diese Riesenkategorie, die da irgendwie LED-Beleuchtung eingebaut haben. Und wenn die simulieren auch künstlichen Sonnenaufgang.
Das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen. Es gibt es auch an den Stellen von den Nachtbussen, dass man ganz bewusst so das Licht kreiert, dass die Leute ja sich entspannt und eben nicht in eine aggressive Haltung kommen, um sich auch im Nachtbus zum Beispiel zu prügeln. Und wo es ganz, ganz wichtig ist und eingesetzt wird, ist in Supermärkten. Genauso wie in Supermärkten die Wege, wo man schnell laufen kann und soll, glatt sind, wie jetzt zum Beispiel Fliesen und dann der Shoppingbereich in Holz ist, wo man gerne auch einfach anfängt zu schlendern. Genauso ist es auch beleuchtet. Und man kann sich auch selbst, damit kann man einfach mal ausprobieren, in den Supermarkt gehen und gucken, wie man sich selbst damit manipulieren kann, weil die Produkte tatsächlich so beleuchtet sind, dass sie wahnsinnig einladend sind.
So gesehen hat ja ein Supermarkt noch viel mehr Gemeinsamkeiten mit einer Diskothek, als ich gedacht habe.
Das ist tatsächlich so. Also man kann in den Supermarkt gehen und einfach mal durchlaufen und danach feststellen, dass es einem besser geht.
Ich kann es nachvollziehen, so wie du es beschrieben hast. Ich hab neulich was drüber geschrieben über Musik und wie die auf Leute wirkt und dass man im Supermarkt mal einfach ich mache das immer an Frauen fest, einfach wie ich Frauen beobachte, wie sie auf die Musik reagieren, jetzt auf die Tanzfläche bezogen. Aber im Supermarkt, wenn irgendwie Cool in the Gang läuft, was dann an der Gemüsetheke passiert. So gesehen, Licht beobachten, Musik beobachten, da können wir viel fürs DJen, fürs Licht machen, fürs ganze Nachtleben lernen.
Ja, Und es gibt natürlich viel mehr Bereiche als über die, die wir jetzt gerade hier sprechen. Also es ist ja auch so, dass das angewendet wird für Architekturbeleuchtung, für Hotels. Immer mehr Veranstaltungstechniker gehen auch ins Hotellichtdesign. Verrückterweise immer mehr Veranstaltungstechniker, als dass es mehr Leute gibt, die Lichtdesign studieren. Ich persönlich, ich möchte das Wort, das ist ein sehr unhöfliches Wort, nicht allzu sehr verwenden, aber es ist schon auch so, dass wenn man studiert, ist man eher der Fachidiot. Ja, die praktische Erfahrung, gerade bei solchen Installationen und gerade natürlich mit den Lampen, die ja von der technischen Ansteuerung immer komplizierter und immer mehr werden, muss man auch entsprechend up to date sein. Und das kann man nicht nur im Studium, sondern muss man wahnsinnig viel autodidaktisches Talent mit an den Tag legen und sehr viel Eigeninteresse. Und deswegen werden auch immer mehr Lichttechniker, die das bei eher Autodidaktik sich beigebracht haben, in den Bereichen eingesetzt. Genauso auch bei Museen zum Beispiel. Wenn du ein Bild hast, das muss auch entsprechend gut beleuchtet sein, damit du davon viel sehen kannst. Wenn du ein Bild mit LED beleuchten würdest, dann hast du ein rotes Bild mit grün beleuchtet und hast einfach den kompletten Sinn und Zweck vom Künstler entkräftet.
Und sowas lernst du vor allem dann durch Ausprobieren? Also wenn du wirklich auch Leute beobachten kannst, wie die auf einer Tanzfläche reagieren, bringt sowas? Also bringt sowas?
Ja und nein. Es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, wahnsinnig viel aus meinem Wissen von den Kunststudien und Kunstabschlüssen schöpfe. Ich habe eine Tanzgesang- und Schauspielausbildung in einer Tanzgesang- und Schauspielschule nebenher, wo ich viel von umsetze, auch heute noch. Dann kommt dazu, dass ich tolle Lichtoperator im E-Werk hatte, die mir auch viel beibringen konnten, weil ich da eine sehr operatorlastige Ausbildung hatte. Also es ist so, dass in der Veranstaltungstechnik eher Bühnenaufbau, Bühnenabbau und Sicherheitstechnik sind die Schwerpunkte. Jetzt erst seit 11 Jahren. Der Beruf ist noch ziemlich jung. In vielen anderen Ländern gibt es diesen Beruf gar nicht. Dementsprechend sind auch die Ausbildungsstätten unterschiedlich. In den meisten großen Firmen außerhalb ist es eben eher die Sicherheitstechnik, Auf- und Abbauplanung. Ich hatte im E-Werk entsprechend viel Glück, dass ich da natürlich nicht so viel auf- und abbauen musste und viel an den Konsolen gesessen bin und entsprechend auch die Programmiertechnik mir aneignen konnte. Dann kommt auch die Erfahrung mit dem Anwenden und mit dem Anwenden von dem, was man in der Schule lernt. Das ist nur sehr wenig, was man in der Schule lernt, aber so ein bisschen Farbentechnik und Beleuchtungstechnik ist schon dabei. Und das muss man aber eben auch umgesetzt haben.
Und jetzt hast du das alles in Erlangen abgeschlossen und bist ganz woanders hingegangen. Mittlerweile bist du in Norwegen. Mhm. Und also so wie es ich verstanden habe, fängst du jetzt dort eigentlich wieder bei Null an. Ich finde es so gesehen interessant. Ich stelle den anderen DJs immer eine Frage, was würdest du theoretisch machen, wenn du in einem neuen Land frisch landest, gerade mal vielleicht irgendwie die Sprache sprichst oder dich auch mit Englisch durchschlagen musst, ein bisschen Taschengeld hast und eine Unterkunft, aber sonst nichts und du im Endeffekt als DJ, als Veranstaltungstechnikerin einfach wieder bei Null anfangen musst?
Ich würde sagen, grundsätzlich in diesem Beruf kann man nie sagen, dass man ausgelernt ist. Nur weil ich jetzt mit der Ausbildung fertig bin und einen Schein habe, dass ich Verantwortung tragen kann, habe ich noch lange nicht ausgelernt. Vor allem in der Lichttechnik, weil die sich so wahnsinnig schnell entwickelt. Im Moment verdienen Lichttechniker mehr als Tontechniker. Zum ganz einfachen Grund, Lichttechnik hat sich in den letzten Jahren so rasant weiterentwickelt, dass man mehrere Programmiersprachen beherrschen kann, können, muss. Früher war das sozusagen ein Knopf drücken und dann den anderen Knopf drücken, speichere diese Lampen dahin. Jetzt inzwischen ist es wirklich so, dass man Command-Befehle eintippt und das wirklich auch mit der Tastatur. Mhm. Das ist so ein bisschen abgefahren, weil jede Konsole ihre eigene Programmiersprache hat und man würde niemals von einem ITler erwarten, dass er mal eben so 4 bis 6 Programmiersprachen beherrscht. Der würde dir den Vogel zeigen. Bei der Lichttechnik ist es aber ganz normal geworden jetzt. Dementsprechend haben viele Lichttechniker Schwerpunkte, welche Konsolen sie verwenden. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen, glaube ich.
Die Ausbildung hast du fertig gemacht und bist jetzt in Norwegen und fängst wieder bei Null an.
Ja, genau. Und fange einerseits schon auch von Null an, andererseits hätte ich das überall immer machen müssen. So, ne?
Weil du einfach am Ball bleiben
musst. Erhalten und am Ball zu bleiben, genau. Mhm.
Aber wie findest du jetzt neue Auftraggeber? Wie schaffst du den Einstieg in die norwegische Veranstaltungs-Diskothekenszene? Willst du das überhaupt, oder?
Ich glaube, das ist genau das, wie es dir als DJ auch gehen würde. Das ist eigentlich der schwierigste Part daran, weil man eigentlich in dieser Szene überlebt, indem man empfohlen wird, weil man sich kennt in der Szene. Und die Szene wird immer kleiner, weil man immer mehr Leute kennt und sich regelmäßig über den Weg läuft. Und diese empfehlenden Stimmen fehlen mir natürlich jetzt.
Ja.
Was bedeutet, ich muss wirklich ganz business-like Kundenakquise machen und bei den Auftraggebern anrufen, mich vorstellen, tatsächlich auch mit Bewerbungen auftauchen oder eben zumindest Nachweise erbringen. Hier in Norwegen habe ich es ein bisschen einfacher, weil es diesen Ausbildungsberuf hier nicht gibt. Hat einen ganz einfachen Grund. In Norwegen gibt es weniger Einwohner als Berlin hat. Und entsprechend ist der Fachkräftemangel, weil es doch ein Land ist, das sehr viele Arbeitsplätze bieten kann. Und gerade natürlich in dem Bereich, in dem es keine qualifizierte Ausbildung hier gibt, bin ich hochqualifiziert.
Ach so, einfach weil du mit deinem deutschen Ausbildungszeugnis ankommen kannst und sagen kannst, ja, hier, ich bin...
Ich weiß, was ich tue in dem Bereich. Und wenn es hier keine Ausbildung gibt in dem Bereich, muss man einfach der Person vertrauen oder gucken, dass man der selbst ein bisschen Erfahrung beibringt, aber wirklich das Fachwissen ist in der Form nicht da und das Fachwissen ist in dem Beruf wahnsinnig wichtig, weil du dafür verantwortlich bist, dass den Gästen nichts passiert. Also Veranstaltungstechniker ist eigentlich der Beruf, wo man vor allem für die Sicherheit verantwortlich ist und vor allem weiß, worauf man achtet, wenn es um Fluchtwege geht, um Feuersicherheit geht, etc.
Das ist ja langweilig. Jetzt hätte ich gedacht, du machst Party.
ich in meinem Fall, weil ich eben mich so auf die Lichttechnik eingeschossen habe und mich da selbst so viel weiterbilde. Aber Veranstaltungstechniker im eigentlichen Sinn machen die Ausbildung, um die Verantwortung zu tragen, wenn es um Lasten über Personen geht, wenn es um sogar bewegliche Lasten über Personen geht. Ne? Es gibt ja Bühnen, wo die Traversen sich über den Künstlern bewegen. Dazu gibt es wahnsinnig viele Sicherheitsauflagen, die man berechnen können muss. Auch Bühnen, dass die nicht zusammenbrechen, auch entsprechend bei einem Wind, dass jemand die Verantwortung dafür tragen kann und lauter solche Themen.
Gerade beim Wind, das habe ich unterschätzt, einfach was nimm einen Open Air, wenn du so einen ganz normalen Absperrzaun einfach eine Plane drauf machst, was du dadurch dann für eine Windlast erzeugst plötzlich.
Genau. Es gibt auch abgefahrenere Teilbereiche dieses Berufs. Das Feld ist wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und zum Beispiel hatte ich auch Kollegen in der Berufsschule, die haben vorwiegend in Schanzentourneen und Ähnlichem gearbeitet, wo sie erzählt haben, dass sie die Kabel so unterm Schnee eingraben, und dass es nach ein paar Tagen so eingefroren ist, dass sie lieber den Stecker abschneiden und dann das Kabel rausziehen, als dass sie es versuchen auszubuddeln. Es gibt die Auflagen, dass die Bühne auf festem Grund stehen muss. Das heißt, man muss tatsächlich auf so einem Bereich runterbuddeln bis auf die Erde und dann stellt man da die Bühne drauf und nicht auf den Schnee. Zieht die Bühne tatsächlich erst hoch am Aufführungstag, weil wenn du es am Tag vorher machen würdest und es schneit in der Nacht, dann bricht dir die Bühne zusammen unter der Last.
Okay.
Wahnsinnig viele Bereiche, wo man auch einfach sagen muss, okay, das sind Fachbereiche, wo sich die Leute dann einfach anfangen zu verteilen. Die Veranstaltungstechnik ist da eher ein Überbegriff über viele Teilbereiche.
Ja, da war ich mit meiner Annahme, dass das vorwiegend Sound und Lichttechnik ist, eigentlich auch schon komplett daneben gelegen.
Ja, ziemlich daneben gelegen. Und das ist dann wirklich Operating, wo man auch einfach eine Leidenschaft, viel Erfahrung haben muss. Gerade in der Tontechnik muss man sehr, sehr viel Erfahrung haben, um den Unterschied zwischen den Mikrofonen, den unterschiedlichen PAs, den Instrumenten, wie man sowas positioniert. Da gibt es unglaublich viel Wissen, unglaublich viele Dinge, die man erstmal gehört haben muss, um es beurteilen zu können. Deswegen sind die wirklich guten Tontechniker auch tatsächlich älter.
Okay, weil du einfach die Erfahrung brauchst. Also ich merke es allein jetzt mit dem Podcast, mit der Mikrofonierung von dieser Show. Das war eine Lernkurve. Also ich höre den Unterschied von dem, was ich vor einem Jahr gemacht habe und was ich heute mache.
Ja, das ist einfach so. Also es gibt natürlich wahnsinnig engagierte junge Tontechniker, die dann auch eher nicht die Ausbildung haben, sondern sich alles autodidaktisch oder eben durch selbst ausgesuchte Lehrmeister beigebracht haben, weil man da viel Bücher lesen kann oder auch einfach die Zeit lieber mit einem Studiotechniker im Alter von 50, 60 verbringt oder eben das Buch liest von einem wahnsinnig bekannten Tontechniker aus L.A. und dessen Techniken oder Berechnungen einfach sich aneignet als Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da lernt man eher nur die Grundlagen, um das technisch an den Start zu bringen und nicht, wie man Ton bearbeitet.
Ich glaube, das ist dasselbe, wie wenn du mit einem DJ auf Tour gehst und dem einfach zuschaust. Ich hab viel von älteren DJs einfach durch Zuschauen gelernt. Ich glaube, das kann dir kein Buch vermitteln. Die ganze Erfahrung, das würde so lange dauern, wirklich alle Fehler selber machen zu müssen. Genau aus dem Grund mache ich auch den Podcast hier, die DJ-Kanzel, einfach um solche Sachen weiterzugeben, um die anderen DJs auch in den Bereich Licht reinzuführen zum Beispiel. Danke für diese vielen Tipps, Ellen. Ich habe viel gelernt. Ich probiere das bei den nächsten Gigs unbedingt aus. Also das mit den Füßen, Fingern und hell-dunkel, sodass es keine Beschwerden mehr gibt. Wo können dich die Leute finden? Gibt es irgendeinen Platz im Internet? Eine Skype-Adresse, Facebook, YouTube, wo du die Hörer hinschicken willst?
Also ich bin tatsächlich auf Facebook unter meinem vollen Namen anzutreffen. Da poste ich auch immer mal wieder Sachen, die ich gerade so mache. Es ist eigentlich eine Website in Planung, dadurch, dass ich aber eben nach Norwegen umgezogen bin und mein Geschäft erst wirklich etabliere, komme ich nicht dazu, das vernünftig zu gestalten. Also momentan nur Facebook und in Zukunft wird es dann auch eine Website geben, auch wahrscheinlich unter meinem eigenen Namen. Mit dem Slogan Ellen Esch Event Engineering, weil es so schön zusammenpasst mit dem E.
Das sind sehr viele E's. Ich kann es mir gerade kaum vorstellen, wie es ausgeschrieben wird. Ich werde die zwei Links auf alle Fälle in den Notizen zu dieser Folge mit auf die Webseite stellen. Okay, herzlichen Dank, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Ich habe so viel gelernt. Dankeschön.
Gerne doch.
Danke.
Einen wunderschönen Tag.
Jo, danke dir.
Bis. Ciao.
So viel zum Interview mit Ellen Esch. Hoffentlich hast du genauso viele Tipps rausgezogen für eine bessere Lightshow, so wie ich das mitgenommen habe. Das sind zum einen die zwei Tipps: Flächenleuchten und Spots, was du damit machen kannst. Also mit Flächenleuchten, diesen Washlights, die lässt du im halbierten Takt so einen Grundrhythmus einfach vorgeben für die Tänzer auf der Tanzfläche. Und mit den Spots werde ich das so machen in Zukunft, einfach das unterstreichen, was die Gäste auf der Tanzfläche mit den Händen machen. Und weil Ellen in Norwegen ja ganz neu angefangen hat, habe ich so die Quintessenz mitgenommen, dass manchmal eine ganz klassische Bewerbung auch helfen kann, um so einen Neueinstieg zu schaffen, eben wenn du dich nicht auf Mundpropaganda oder auf die Empfehlung von anderen verlassen kannst. Aber den wichtigsten Tipp, den wiederhole ich jetzt nochmal zum Schluss, für mich ist es ein entscheidender Tipp, der betrifft das Ende von der Party. Und zwar in den letzten Minuten werde ich in Zukunft immer darauf achten, das Licht so langsam hochzuziehen, einfach um den Sonnenaufgang oder das Gefühl für den Sonnenaufgang so künstlich nachzumachen. Und nach den Erfahrungen von Ellen gibt es dann am Schluss eben überhaupt keine Diskussion mehr mit dem DJ. Jo, spiel doch noch ein Lied oder kannst du noch ein Lied spielen? Ellen meinte nach dem Interview noch, dass sie gerne auch deine Frage beantwortet. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die findest du auf der Webseite zu dieser Folge unter djkanzel.de/Ellen Esch. Dort kannst du auch deine Sprachnachricht auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Das funktioniert per Speakpipe, so eine kleine Anwendung, direkt aus deinem Browser raus. Oder du schickst mir deine Frage einfach per E-Mail und ich leite sie dann an Ellen weiter. Auf der Webseite, da kannst du dich auch gleich noch für die Updates per E-Mail eintragen. Und dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der DJ-Kanzel. Und ich schicke dir auch noch mein kurzes E-Book Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen. Wenn du dich beim Auflegen schon mal gefragt hast, wie soll ich nur die Stimmung aufbauen, dann zeige ich dir in dem E-Book genau das, wie ich die Stimmung in jedem Club Club und bei jeder Party zum Kochen bringen. Das kannst du mir gerne nachmachen. Also hüpf rüber zur Internetseite djkanzel.de/ellenesch und dort trägst du einfach deine E-Mail-Adresse ein. Den Rest erkläre ich dir dann in den E-Mails. Jetzt habe ich noch eine ganz große Bitte am Schluss an dich. Wenn du die DJ-Kanzel, diesen Podcast über iTunes hörst, dann bewerte die DJ-Kanzel doch bitte mit so vielen Sternen, wie du möchtest. Ich freue mich auf deine Rezension und deine Bewertung. Damit hilfst du diesem Podcast ganz extrem, um im iTunes-Verzeichnis sichtbarer zu werden und bekannter zu werden. Und so finden dann noch mehr DJ-Kollegen, so wie du, diesen Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, dass du uns heute bei dem Interview zugehört hast. Ich hoffe, du hast einen Haufen Tipps mitgenommen. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs, noch viel besseres Licht mit den ganzen Tipps jetzt. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Lass es krachen. Ciao.